Kunstradio, Radiokunst.
Es gibt den Zwerchfried zu schneien, und als viele an Körper sei dies so begrenzt. Und an Sehne klappern, es ist beginnt wirklich zu schneien.
Die heutige Sendung ist wieder Teil unserer Serie Literatur als Radiokunst. In der von Liesl Uivery kuratierten Sendereihe haben Literatinnen und Literaten die Möglichkeit, ihre Texte durch soundtechnische Interventionen experimentell zu erweitern. Mehr über Literatur als Radiokunst, aber auch über alle anderen Kunstradiosendungen erfahren Sie im Internet unter
kunstradio.at.
Nicht selten kommt es vor, dass man sich in einer Situation befindet, in der man sich sofort entscheiden muss, obwohl man zuvor eigentlich noch gerne einige Informationen eingeholt hätte und am besten noch einige Nächte darüber geschlafen hätte. In ihrer Radioarbeit »Leichte Reisen von einem Ende der Erde« thematisiert die in Wien lebende Literatin Lisa Spalt das Problem unserer stets beschränkten Wahrnehmungs- und Aufnahmefähigkeit. Aus diesem dem Menschen immanenten Informationsdefizit müssen wir trotzdem immer so entscheiden, als stünden uns alle Informationen ständig zur Verfügung, was in der realen Welt schon aus biologischen und informationstechnischen Gründen unmöglich ist, versucht die Schriftstellerin im zweiten Teil unserer Sendung mit dem Titel »Leichte Reisen von einem Ende der Erde« radiophon zu erläutern. Im ersten Teil beschäftigt sich der Literat Herbert J. Wimmer in seiner Arbeit »Sieben Filter« ebenfalls mit Formen der Wahrnehmung. Allerdings hat er sich diesem Thema, wie der Titel schon verrät, über den Einbau von akustischen Filtern angenähert. Die so bearbeiteten Texte durchleuchten fragend und behauptend Alltagsprobleme der Wahrnehmung. Da stellt sich dann die Frage, ob ein Ich oder Du, ein Wer oder Was das Ergebnis von Veränderungen ist oder bloß deren Rest, gefiltert eben.
Einer der Grundbegriffe für die Arbeit Sieben Filter, der auch die Arbeit an den Text angetrieben hat, ist Wahrnehmung. Und gleichzeitig der Versuch, über Wahrnehmung innerhalb von Wahrnehmung nachzudenken, klingt das ein bisschen kompliziert, ist aber relativ einfach, wenn man sich vorstellt, oder ich stelle mir das zumindest gerne vor, dass das, was wir wahrnehmen, ja ein Produkt ist von verschiedenen Vermittlungsinstanzen, die wir biologisch, physikalisch haben und deren Produkt, grob gesagt, wir ja auch sind. Und von Wahrnehmung komme ich dann direkt eben zu den Grundbegriffen der Siebe und der Filterung und des darüber Nachdenkens, was ist jetzt das Gesiebte oder das Gefilterte oder ist es jetzt der Rückstand des Siebungsverfahrens und des Filtrierungsverfahrens. Und die Studiearbeit war da eben der Versuch, dieses Aussieben der Zeit und der verschiedenen Verfallserscheinungen und das Aussieben des Hintergrunds und des Kontextes in eine modellhaft in etwas Akustisches umzuwandeln. Denn in der akustischen Realisation gibt es ja zwei Ebenen, einerseits immer eine Hintergrundebene, die gleichzeitig, die aus einem Wort besteht, die den Text rhythmisiert und für jeden Abschnitt ein Grundwort hat und den gesprochenen und wieder mehrfach bearbeiteten, mit Studiotechnik bearbeiteten und verfremdeten Text.
Wahrnehmung ist nicht gleich Wahrnehmung, weshalb sich der Autor auch nur auf jene Teile unseres Wahrnehmungsvermögens beschränkt, die uns mit unseren Sinnen zugänglich sind. Und das sind bei Herbert J. Wimmer vor allem die Selbstwahrnehmung, die Fremdwahrnehmung und die Weltwahrnehmung. Akustisch wahrnehmbar ist jetzt jedenfalls die musikalische Struktur von Sieben Filter, die von ihrem Aufbau her einen Suitencharakter hat. Nur optisch wahrnehmbar, dafür aber allgegenwärtig, sind die Ausgangspunkte der heute zu hörenden Stücke. Anhand von Fotos kreiert Wimmer verschiedene Wahrnehmungsszenarien.
versucht, auf einer sehr einfachen Beispielsebene zu machen. Das sind 7 Texte, deren Ausgangspunkt ein Foto ist, das Betrachten eines Fotos und das darüber nachdenken, aus welcher Zeit das Foto ist, wie viel Zeit vergangen ist, wie das Verhältnis von alter Fotografie und jetziger Betrachtung ist und wie weit das auch, also ganz grob gesagt, also mit der Identität des Betrachtenden zu tun hat.
Eines der verwendeten Fotos ist zum Beispiel das einer Hochwassersituation, bei der ein Mann von einer Zille aus in eine Kamera schaut. Was in diesem Kontext noch wissenswert ist, ist, dass das Foto ein altes Zeitungsfoto ist.
Im Laufe des Textes triggert die Betrachtung des Fotos auch natürlich andere Erinnerungen, die sozusagen autobiografische Einsprengsel sind, und es verwandelt sich auch das Medium. Es gibt Erinnerungen an Filme, an Filmsituationen, an Landleben und natürlich auch das Nachdenken über andere Medien, wie Funktionen von Philosophie beispielsweise.
Erste Elementargeschichte, Hochwasser.
Inundation. Sound, Logo, Images. Was klingt, wird Wort. Was Wort ist, wird Bild werden. Wenn der Fluss über die Ufer tritt, wenn ein Bild die Gerüche hochdrückt, Gülle, Düngemittel, Pestizide und Fungizide ins Trinkwasser mischt, in den Archiven der Überschwemmungen steigt der Sound, das Gurgeln im Wasser, der kuppelnde Spiegel schneidet in 2 Meter Höhe die Räume, wie immer vermischte Zeiten, Amphibienfahrzeuge der Befreier flügen durch die Katastrophe der frühen 50er Jahre, während die frühen 70er Jahre des 20. Jahrhunderts in der Zeitenmischkulanz auch da sind, mitten in der kulanten Gegenwart ihren Platz haben in dem, was als Erinnerung herausplatzt. Der entgegenkommende Gestank der Überschwemmung, eine strömend rauschende Mischung, aus der eine gluckernde Vermengung geworden ist. Tierkadaver treiben durch die Gassen der Stadt. Überschwemmt von Glücksereignissen atme ich verhalten, versuche ich mehr aus mir heraus, als in mich hineinzuatmen. In einem Waschtrog dem Tankwagen entgegenpappen, wenn das Wasser zurückgeht, verändern sich die Stinkverhältnisse. Ein Sinkverhältnis wird beobachtbar, das Wasser geht zurück und lässt die Wände über, stinkender Schlamm auf den Oberflächen, die illustrierenden Ablagerungen der Berichterstattung, die vor der Befreiung die Reportagen benannt wurden. Bilder bleiben zurück, vergebende Blätter aus farblosen Illustrierten. Ich steuere meine Zille durch die überflutete Stadt, reportiere die Beförderung von Gütern und Menschen. Die Überschwemmung erreicht die Geschichtsbücher, dringt in die Archive ein, eine trockene Inundation. Verstehst du das noch? Ich verstehe das noch. Inundation. Wir sind ein Inundationsgebiet. Bald werden wir was gelernt haben, in dem Inundation nicht vorkommt, nicht verstanden werden muss, nicht einmal als Erinnerung. Hinterrücks überschwemmt es mich aus den Abgründen des Unverschaltens, ist es da. Neue Schaltungen bauen mir das Wort Inundation auf und das Wort Überschwemmung. Sprache entwickelt mir die Bilder, ein Sprachspiel geschneidet durch Katastrophenbilder. Soziolenten und Dialenten verschmieren zu einer Reportage. Information und die Erinnerung daran baut sich auf. Das Sprachspiel steigt, das Spiegeln kriecht in das Ufer, frisst in die Bäsche hoch, verschluckt, verspiegelt. Die Katastrophe überschwemmt den verspiegelten Abgrund, stets innere, spiegelt einen Oberkörper, wie man sich aus der Zille beugt und der Himmel überschwemmt einen, der verschlungene Himmel, Letten leucht und blaue Fetzen, das Gemenge des Gestanks. Ein roter Blatt taucht in durchsichtigen Schmutz, Blätter, Zweige aus dem stinkenden Spiegel schneiden Bilder, undefinierbar, fleischiges Schaukelt im Wasser. Jetzt werden wir live von einer Überschwemmung informierend inundiert und wahr.
Zweite Elementargeschichte. Authentische Fragen.
Bist du authentisch? Noch authentisch? Bist du schon wieder? So echt, wie glaubwürdig, wie verlässlich, wie unverfälscht? Dein Bild, das du dir machst, leistet es Authentizität? das Bild, das du dir von deinem Abbild gemacht hast? Wie sehr vertraust du seiner Unverfälschtheit? Wie sehr kann ich dir vertrauen, dass deine Erzählung von deinem Abbild authentisch du bist? Dass du dich als eine authentische Geschichte erzählst? Dass du authentisch erzählst, was Geschichte ist, wenn es wahr ist, was gewesen war, wenn es endlich vorbei ist, wenn es geschehen ist und wenn es nicht mehr geschieht. Wozu die Erzählung ja da ist, wenn die Geschichte authentisch ist, die Ereignisse als Vergangene festschreibt. Denn im Falle der Inauthentizität muss die Geschichte als unabgeschlossen erzählt, das heißt erlebt werden, wie eben jetzt. Und deine Authentizität in meiner Frage steht. Jetzt, da bereits die Frage nach der Authentizität der Geschichte diese Frage negativ beantwortet. Nur ich frage noch weiter, frage mich noch weiter, frage mich noch weiter in dich hinein. Müssen wir, muss ich, musst du den Brauch der Authentizität halten? Den Blick nicht von der Kamera lassen, stand in einer die Zinne durch die kameraobjektive Katastrophe, reportierend und die Pose des Reporters anbietet. Die objektive Pose rahmt das Abgebildete. Authentisch von innen heraus gibt einer dem Bild in der Illustrierten den Rahmen, nimmt einer wie du lange vor Abdruck die echte Pose ein, die sich später als abdruckbar erweisen wird, weil einer wie du so authentisch die Zinne durch die katastrophalen Fluten steuert. Grobes Papier saugt alles Überflüssige aus dem Bild ab. Was übrig bleibt, ist die pure Authentizität einer alten, zerfledderten, jetzt gefundenen Illustrierten und ein fragender Blick direkt in die Kamera. Etwas scheu, etwas ängstlich, etwas traurig, ernsthaft mit der Darstellung einer Miskulanz beschäftigt, die für eine Identität herhalten muss, wenn es die Erzählung verlangt, wenn es die Geschichte erfordert. Du bist der Rahmen und nichts als ein eingewachsener Rahmen, ein Endoframe, ein herausgewachsener Rahmen. Ein Blick fragt die Kamera, wie ich dich frage. Ist der Blick authentisch? Passt man in den Rahmen? Ist man echt stark genug, dem Bild im Augenblick der Erzählung Authentizität zu leihen? Oder bist du endlich stark genug, auf Authentizität zu verzichten?
Dritte Elementargeschichte, Fehlerschwellen.
Fehlerschwellen, 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 Fehlerschwellen. Fehlerschwellen, 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 Fehlerschwellen. Fehlerschwellen, 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 Fehlerschwellen,
Fehler.
Fehlerschwellen. Vierte Elementargeschichte: Verfremden, Entfremden.
Weißt du was?
Filterst du mich heraus? Oder filterst du weg, was ich sage?
Ja.
Warum löscht du unsere Vertrautheit? Glaubst du, Intimität kann von einem von uns gelöscht werden?
Einer
von uns kann ganz für sich allein der innere Intimität erfremden. Welche Schwelle der Entfremdung überschreiten wir?
Herrscht dir ein Abgrund an Authentizität, was mir eine Schwelle der Intimität ist, ist mir
scheint dir, was mir ist,
kann man eine Fremdung je wieder rückgängig
machen?
Kann das authentisch gewesen ist, weil wieder authentisch werden, was nach dir ist?
Wir müssen uns zwei, fragst du dich nicht?
Was ich dich frage,
war das?
Wie ist es so, wenn du dir diese Schwelle, die es jetzt als die Distanz zu unserer bereits nur mehr erinnerten Intimität gibt, als Abgrund vorstellst? Wenn du diesen Abgrund der Intimität
in echt erfährst,
kann die Intimität des Abgrunds recht verschwinden?
Kannst du noch erreichen?
Oder was erreiche ich, wenn ich dich abbilde?
Hast du dich schon ganz aus unserer Wahrnehmung rausgefiltert?
Hinweg verfremdet?
Können wir den Augenblick einer Wahrnehmung wiederherstellen?
Weißt du, dass mir die Vorstellung einer Schwelle nicht vor uns
immer deutlicher wird, genauso viel anderen
Kannst du mir das Bild, das ich mir von dir mache,
auf ein wenig
wird das Bild des Abgrunds des Handels sein?
Werden wir dann authentischer sein als vorher?
Drehe ich mich im Kreis, der wir sind,
ohne dich?
Wer wird das Bild verschlingen?
Eine kleine Schwankung der Gefühle, Intensität und Schwelle hebt sich, lässt uns allein mit dem Handschuh entfremden.
Authentisch verfremdet.
Echt,
sei es
eine Membrane, möglicherweise. Fünfte Elementargeschichte, Puzzle.
Es ist alles wie immer nur ganz anders als wie immer. Nichts hat sich verändert, weil sich alles verändert hat. Alles hat sich verändert, weil sich nichts verändert hat. Das Bild ist ein Element des Puzzles, das wir sind. Das Puzzle wird nie ganz gelöst werden. Auch wenn ich jetzt ganz gelöst bin, werde ich das Puzzle nicht lösen können. Wenn ich, wie alle anderen, als Element des Puzzles die ganze Information des Puzzles enthalte, werde ich das Puzzle nicht lösen. Denn das Puzzle ist alles, was wir noch nicht sind, alles, was wir nicht wissen. Das Puzzle ist alles, was wir noch nicht wissen. Und das Puzzle ist alles, was wir nicht mehr wissen. Schwierigkeiten unseres Puzzles besteht für mich nämlich daran, dass ich nicht immer weiß, was jetzt ein Element des Puzzles ist und was bloß die Fetzen eines Puzzleteils ist, der vielleicht zu anderen Zeiten als Element des Puzzles funktioniert oder später einmal funktionieren wird. Ich muss die Wahl treffen. Ich muss mich entscheiden. Mein Blick entscheidet. Mein Blick entscheidet mich. Dieses Element schaut aus wie ich. Ich sehe diesen Menschen ähnlich. Der Blick in die Kamera ist mein Blick in die Kamera. Dieses Bild zeigt mir, wie ich alt sein werde. Wie ich bereits jetzt alt genug bin, um Angst davor zu haben. Ich will nicht der sein, der mich aus dem Bild heraus wieder erkennt. Der mich aus dem Bild heraus als Element seines Puzzles auswählt, dessen Anblick mich seinem Puzzle einverleibt. Ist das gut für mich, wenn ich es geschehen lasse? Ist das vielleicht gar nicht meine Angst, die ich empfinde? Spüre ich die Angst des Abgebildeten? Lauert in seinem Blick die Angst vor mir, die Angst davor, später einmal wieder erkannt zu werden, von einem Betrachter eingesogen zu werden, ins Puzzle seiner Identität? Gehört es jetzt zu meinem Puzzle, dass ich die Angst nicht wiedererkenne? Dass ich die Einführung verweigere? Ist Ignoranz jetzt das Passende? Bin ich jetzt überhaupt gut genug drauf, um ein passendes Element zu finden? Wie bin ich drauf jetzt? Wie bin ich überhaupt draufgekommen auf das Bild und überhaupt? Der da auf dem Bild, das bin ich nicht. Niemals werde ich der da auf dem Bild sein. Ist es das, was dich ängstigt? Ist es das, was diese Trauer in deinen ängstlichen Blick einmischt? Versuchst du mir deine Trauer einzumischen? Ist deine Verletzlichkeit das Element, in dem unsere beiden Puzzles jetzt konvergieren? Wir wissen, dass sich alle Elemente verändert haben, weil nichts verändert wurde. Jetzt verblasst ein Element in meinem Puzzle. Die Überschwemmung trocknet auf.
Sechste Elementargeschichte: Optionen akzeptieren.
Ein Bild in dein löchriges Blut zu öffnen. Ein durchlässiges
Siebente Elementargeschichte, Alltägliches.
Danke, Herr Doktor. Die Alltäglichkeit beginnt Sinn zu finden, zu verleihen, Philosophie und Frühstück, ein gewöhnliches Alltagsbewusstsein falten sich die Alltagswelten auf. Sprachpraktiken lassen einen ganz alltäglich handeln. Im Verlauf der Handlungen kommt es zu Streitigkeiten und Brüchen. Das gehört zum Alltag. Ein Bild der Überschwemmung. Alltäglich streitet man mit mir um einen Sprachgebrauch. Jeden Alltag lang streitet man wegen meines Sprachgebrauchs. Mit anderen Worten, dann sind wir wieder aufgewacht. Alltäglich greift man zu meinen Worten. Es verschieben sich meine Begriffe. Ich lächle sie aus oder erfinde sie neu. So ist der Alltag. Der Alltag ist eine Membran. Der Alltag ist die Membran. So ein Alltag scheint angemessen. Man ist dem Alltag angemessen. Der Alltag macht einen Anschlussfähig. Es gehört zum Alltag, dass man anschlussfähig erscheint. Der Alltag umgibt einen. Ein Alltag macht einen die Mauer. Der Alltag gibt einen Kontext. Ein Alltag bewahrt einen davor, Kontext zu transzendieren. Der Alltag bewahrt einen nicht davor, Begriffe wie Transzendenz zu gebrauchen. Alltäglich streitet man mit mir über den Gebrauch von Begriffen wie Transzendenz. Im Alltag ist die Philosophie eine Küchenschale. Wie eine Kokerage, also unsichtbar, erhärtet sie. Wird sie sichtbar, hört sie auf zu sein. Wie zu sehen ist, hat eine Kokerage die Überschwemmung übernommen. Wenn man die Kokerage erwischt, hört sie auf zu sein. Wenn ich die Kokerage erwische, höre ich auf, ein Buddhist zu sein. Alltäglich kann man damit aufhören, ein Buddhist zu sein. Alltäglich kann man damit beginnen, ein Buddhist zu sein. Die verborgenen Kokerages unter den Oberflächen einer Wohnung, dieses lebensweltlichen Mittelpunktelements in einer zentrumslosen Peripherie, unsichtbar, ihr Wert verrichten, geben den Interpretationen meines Alltags sinnlichen Kontext. Mit Sinn kann man alltäglich was anfangen, was erfinden. Dein Frühstück und mein Sprachgebrauch. Wir sollten einen Sinnverleih aufmachen.
Das war Sieben Filter von Herbert J. Wimmer. Im zweiten Teil unserer Sendung setzt sich die in Hohenems geborene und in Wien lebende Literatin Lisa Spalt mit dem Problem von Wissen und Entscheidung auseinander. Wir müssen ständig entscheiden, obwohl wir über die Dinge, über die wir entscheiden oder über die Zusammenhänge hinter diesen Dingen nicht alles wissen, wissen können.
Die Idee war die, dass ein Verstehen und ein Wahrnehmen immer nur Ausschnitthaftes sein kann und dass sie deswegen eigentlich keine Schlüsse ziehen kann aus diesem Ausschnitthaften.
Auf den Titel der heutigen Sendung, Leichte Reisen von einem Ende der Erde und die Schlüsse daraus, ist die Autorin indirekt erst über ihren übervollen Küchentisch gekommen. Und ohne halbverdeckten Buchtitel würde Lisa Spalt heute nicht Ihnen Ihren Vervollständigungsmechanismus als Radiohörerinnen und Radiohörer anstacheln wollen.
Aufgekommen bin ich eigentlich deswegen, weil ich so am Küchentisch, wo sie bei mir immer so eine wahnsinnige Unordnung ansammelt, so ein Werbereiseprospekt gelegen ist und der hat so halb rausgeschaut unter ungefähr 27 anderen Prospekten. Und da ist gestanden, leichte Reisen von einem Ende der Erde, das war auch der Anfang von dem Buch, weil ich an mir selber feststellen musste, dass ich immer sofort, also dass ich wirklich sofort diesen Automatismus habe, dass ich den Satz vervollständige. Aber dann wollte ich mich einfach mit dieser Sucht beschäftigen, dass man jede Aussage und jede Wahrnehmung einfach durch das, was sich in der Erfahrung angesammelt hat, vervollständigt. Und dann auch annimmt, dass das jetzt mit der sogenannten Wirklichkeit irgendwas zu tun haben würde. Und dann auf dem basierend Entscheidungen fällt. Und ich meine, wenn ich mir so überlege, ist es natürlich so, ein Politiker könnte mit dem Denken wahrscheinlich keine Entscheidungen mehr fällen. Oder prinzipiell wird es etwas schwierig, Entscheidungen zu fällen. Aber ich finde, teilweise ist es ganz gut, darüber nachzudenken, wie, also auf Basis von was man sich da eigentlich bewegt.
In Leichte Reisen von einem Ende der Erde lässt Lisa Spalt gewohnte Textabläufe durch die Kappung gängiger Sprachfloskeln einfach kippen, während zwei Textstellen immer gleichzeitig passieren. Als Ausgangsmaterial dienen ihr verschiedenste Quellen von Jerry-Cotton-Heften über Zeichnungen bis zur sogenannten Hochliteratur.
Der Text baut sich so auf, dass es quasi den Text jeweils zweimal gibt. Also es gibt einen kurzen Text von ungefähr 10-12 Zeilen und der kommt ein zweites Mal vor, indem er aufgefüllt wird durch andere Wörter. Das heißt, zufrieden grinsend sah er ihn, wäre Ansatz, und ich kann jetzt zwischen das zufrieden, das Grinsen und sah und er ihn Wörter einbauen, sodass das Ganze immer länger und länger wird. Das heißt, das ist natürlich dann eine total andere Textebene, und grob gedacht ist es so, dass der kurze Text quasi eine Art grober Raster ist und der lange Text so quasi einen Zoom bildet, wo man in die Zwischenräume zwischen diese Wörter reinschaut. Prinzipiell war das Auge so eingestellt, dass ich versucht habe, schräge Sätze zu finden. Also gerade den ich vorher gesagt habe, dieses Zufriedengrinsen sah ich ihn, ist ein Satz, der zweifach verstehbar ist. Man weiß nicht genau, wer von den beiden wen sieht. Und diesen Jerry Cotton Schreibern passieren solche Fehler relativ häufig. Jeder Satz in dem Buch ist doppeldeutig, das heißt, er hat so eine Doppeltrichterform, sodass man am Anfang eine Aussage hat, die zwiefach verstehbar ist, also dass er nicht weiß, wer wen anschaut. Dann zwischen den zwei Sätzen verengt sich so, dass man kurz denkt, man wüsste jetzt, wer gemeint ist, und dann geht es aber schon wieder auseinander. Relativ wichtig ist noch, dass es eine ziemlich starke rhythmische Ebene gibt und eine assonierende Ebene, das heißt, dass ich relativ viel Wert auf Klangähnlichkeiten gelegt habe, dass sich da ein Zusammenhang bildet. Und die Ebenen haben wir dann auch im Studio versucht rauszuholen, beziehungsweise haben sich natürlich dadurch, dass es akustische Sache geworden ist, andere Ebenen angeboten, die man rausholen kann. Also dass der Text zum Rhythmus wird, nicht nur den Rhythmus abgibt, sondern beinhaltet, sondern dass man den als Rhythmus wirklich verwendet durch Loops und durch klangliche Veränderungen, wo dann der eigentliche, die Sprache als solche nicht mehr erkennbar ist, aber der Rhythmus noch da bleibt, beziehungsweise wo die Sprache nur noch Melodie ist und die Verständlichkeit ebenso weg ist, und wie das bei so Autoren so ist, habe ich dann immer darauf bestanden, dass zwischen die vielen Schichten dann noch mal der Text in verständlicher Form reinkommt. Sozusagen müsste man eigentlich den Text von Anfang bis Ende auch verstehen.
Glatt findet der Mann im Bild sich nicht. Gerade ein nächster Pass steht an. Den Himmel hebt aus einem Grund leer, und ach, vielleicht ruhen die Augen der Öffentlichkeit, wenn sie sich so grinsen muss, wo der Umwelt Natürlichkeit überwiegt. Aber da hört man die Zähne klappern, es beginnt ins Örtlich zu schneien, und da das viele ein Körper sei es so begrenzt. Und man Zähne klappern, es beginnt örtlich zu schneien, und man Zähne klappern, es beginnt und alle die Meinen, und alle die Zähne klappern, es beginnt und der Ort war erreicht, darauf das Feuer zu brennen begann. Und sie bissen sich so tapfer auf, also es müssten den eigentlichen Ausschlag die Transplantationen gegeben haben. Und da legte man den Arm um, da zog man die Zehen aus und die Finger flochten sie.
Und bald schon hatten sie dann alle Hände voll. Nur spielte nicht jedweder Körper mit. Aber die anderen brauchten nur ein neues Gesicht, um in ihre Haut zu schlüpfen. Denn zwar hatten sie ihren Namen von einer Nachbarin bekommen, doch meinte man sich bestimmt. Und demnächst würden wir auch ihre Schuhmarke tragen und daran hängten wir uns wie ihre Schatten. Das Seil baumelte gleich ein paar Meter. Gepäckträgerinnen rollten auf kleinen Gummirädern dagegen. Und schon rückte die Uhr auf ein paar Minuten vor der Prinzessin. Und wenig früher nur konnten wir ihr zusammenbleiben. Sie rollten schweigend, aber alle Augen waren vorn. So also schoben sich die Motive, die sich unter der Lok verborgen, in den Vordergrund. Man zog die Parklandschaft vor bei seinen Besuchen. Und schon lag die Stadt hinter ihnen. Doch war es der Einfall nur von Sonnenstrahlen, denn tatsächlich hatte der Glanz die Armen von innen angezogen und ihre weißen Schürzen wirkten in der Dunkelheit. Die Hände in den Taschen schlenderten sie kühl hinter dem Herrn. Ein paar heißen zwei seinen Namen nennen. Und ihre höflichen Bitten begründeten sie. Und so kamen sie dazu und sie prügelten sie, wo sie sich immer trafen. Blaue Augen schlugen auf. Und die Tränen, dass so gut wie blind sie ihr Blut vergießen beim achtlosen Zwiebelschneiden. Niemals gab es doppelt so viel Fleisch wie Reis. Es gab niemals eine halbe Kiste. Und auch die schwerste Arbeit trug ihr Leben nicht mehr. Und darauf rennen müssen dann alle die Meile kleine Prinzessin und dann heiße Tränen vergießen auch. Denn die Königinnen dürfen sich nicht in die Nässe setzen. Es handelt sich schließlich selbst hier um einen Blumenzweig, der den Arbeiterinnen mit frischen Blumen überhäuft. Bald aber sind die Hahnenfüßchen so groß, dass sie tagsüber in voller Blüte stehen und am Abend gehen die Jungen mit den Hühnchen schlafen.
Sind doch von Steigeisen glatt an der Hauswand und schon stürzten die Vögel ab und ihre Umrisse tauchten zwischen den Masten. Doch war es egal, sie zu finden, denn wir sahen die Sache natürlich und klar. Bis zu einer sogenannten Nächsten waren es einige Straßenlaternen. Aber von dort aus kam man von rückwärts. Und der Mann wandte sich daher im Anzug und sein Arm schoss aus dem fröhlichen Bild. Na, er fischte sich ganz allein und schon flog er die ganze Strecke bis dort, wo sein Körper unter dem Plan lag. Glücklicherweise jedoch sah er sich nicht gerade in die Tiefe segeln. Denn kurz kam es ihm noch vor, als hätte er ein halbes Leben. Aber Angst und Trauen. Wenn er lieber einen anderen fragte. Doch glaubte er ihm eben keinen Satz, da ihn die Kolleginnen fortgeführt hatten. Und die Staubwolke blieb allein und sie sahen sie während der paar hundert Meter. Aber bis zum Schnee war es nicht mehr weiter. Kaum waren daher die Lichter angezündet, hatte man auch schon die Bescherung. Ein Nächster wurde von ihr wieder geküsst. Denn sie gefiel ihm nicht nur als ein weibliches Wesen, sondern auch als der Mensch, der sie war. Und verschwunden stapfte und ließ den Horizont. Und die Hügel waren nur noch eine Wildnis, und schon sah sie von einer leichten Anhöhe aus in weiter, weiter Ferne. Wir aber folgten ihrem Finger, alle wie ein Schatten. Denn die Sprossen der Leiter bekam sie, und auch die Augen fielen ihr zu, und klatschen ließ sie die Hände. Denn auf der Straße hielt der Hof. Das Gut aber brachte man gerade eben noch unter, wie die Schlösser, von denen es zwei gab, dahinter. Und Pass und die Schlüssel. Sie suchten die noch vorhandenen Räume und mit der Fußspitze wiesen sie auf die Stelle des Teppichs. Oh, da steht die Sonne an. Und ach, sie wurde schwarz oder die an der Decke baumelte, war ausgebrannt. und so brauchte sie ihre Haut nicht mehr. Noch einmal nur hebt die Hündin ihr Bein. Ei, es schien ihr dabei, wer gegen den Himmel zu steigen aus einem dunklen Grunde. Und knapp über seinen Schuhen pochte eine Ader, und den Treter beförderte der Fuß. Der schlug mit den Fäusten auf und er klopfte den Staub, und vielleicht baute sich gerade die Traumfrau, denn der Rock kam jetzt aus versteckten Boxen. Und vielleicht hatte er also ihre Stimme, vielleicht hatte er ihr Blut, denn es war ihm, wenn sie ruhten, ganz herzlich, und verstohlen tastete er in der Brust. Ja, Tränen der Freude liefen über. Na so, sowas, die Augen rieben. Aber ausgeschlafen waren sie noch immer, und sie blieben sitzen und regten sich, und bis an ihr Lebensende schaufelten sie so.
Und darauf brennen müssen alle, die meine Tränen vergießen auch. Denn der Tränen dürfen sie es handelt sich schließlich um eine Mühle, zwei Weiden, die Arbeitleiterinnen mit Frischen.
Denn in der Tat sind die Königinnen nicht Königinnen geworden. Schließlich hatten sie um den Großteil der bewussten Zeit herum ja kaum mehr als Mußestunden. Und sie streckten sich lang aus auf dem Fuß, alte Bäume warfen Schatten, und über unreife Früchte wurde wenig geplaudert. So schwiegen sie ganz. Sie wussten außer ihrer Vorstellung nichts von der Frau. Und während den Jahren der Trennung dürften sie sich auch nicht gesehen haben. Dagegen musste sie heute der Realität in die Augen, und da erschien die Seide mit dem Fleck in vielfacher Vergrößerung, und Spinnfäden wehten mit den Tieren herum, und ein Klacks landete. Und Nesseln setzen hieß fehlen. Wir passten auf, wo wir sie sehen konnten, aber sie hatte sich umgebracht oder jemand, Denn würde der Absatz weggesprengt, gab es nicht eine Stelle von der Größe ihrer Hand. Handelte es sich doch schließlich um einen Ort darauf, dann wie nichts. Es herrschte allein nach dem Bauernkalender ein Scheinfrühling der. Und ein paar Ringelblumen setzte man zurück, und sie rutschten auf ihrem Platz, wenn die Hütebuben klopften. Sorgfältig schlug man die müden Knochen, und waren sie schläfrig, waren sie noch wach. Und das halbleere Milchglas drin Honig selbst war hier noch nicht mal gedacht. Wir lebten wohl langsam. Aber eines Tages wird der Boden unter der hauchdünnen Schlammschicht Stein, und über dem Boden kamen die Wagen ins Schlingern, und um einen Strom von Unterbrechungen ging es im Ganzen. Aber hübsch lang hielten sich die blühenden Barbara-Zweige dagegen. Der Vater machte Berge hoch Holz, und die junge Familie türmte. Und der Herrn Auftauchen ging in aller Stille vor. Meergrün war ihre Nuance, aber der Ton zerriss, und so hing das Wachstum der Pflänzchen allein nur an der Güte der Erde. Doch auch Arbeiterinnen schwärmten viele von den Früchtchen, und es glänzten ihre schweißnassen Gesichter von Blutorangen, und ihre Rücken fühlten sich heiß, und halb wach schlugen sie auf. Ach, ach, es fühlte ach, sich ach, ihr ach, Körper ach, wie ein Wasser, ach, 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 und auf. Ach, und sie drehte sich ab mit einer wegwerfenden Hand und unschuldig schlug sie die blauen Augenlider und die Sonne schien warm und gelb und oh und oh und oh. Es wehte der zarte Duft von frischen, frischen Blumen. Aber auch grüne Birnen blinkten bald in Abständen auf dem Weg und sie vergrub ihre gelblichen Zähne da und die Sonne fiel in die Löcher und darauf bekam die Göre einen richtigen Hieb. Sie schlug auf den Boden, dass sie liegen blieb. Und da machte das Mädchen ein Mäulchen, denn sein Mund war schon halb. Und unwillkürlich zog er auch den Kopf ein, als er dem Rumpf näher kam. Na sowas, 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 schien zu. Doch fand sie die Schuhbänder erst, als sie wieder verschnürte. Und Lorbeer die Grenze, es stand um sie wie ein Strahl. Und im Getreidefeld verschwand, mit Ehren überhäuft, ihr semmelblonder Stoppel. Und vergeblich wühlte sie daher in ihrer dunklen Hand. Aber für diesmal brauchten wir uns kein Bein auszureißen. Denn es sind die Hahnenfüßchen zwischen ihren Fingern und so hätte man ja gehen können. Doch blieben wir lang vor dem hohen Stock. Denn die Frau schien tatsächlich vielfach im Zimmer und ihre Leibchen bereiteten den Trägerinnen unendliche Freude bis zu ihrem Tod. Aber darüber schlugen sie mit ihren Armen um und sie drehten das ganze Haus. Denn schließlich war ihnen das riesige Schloss nicht ein größeres Problem. Sie beschauten dadurch nur ihr Inneres, sie beugten sich darin über die Schulter, dass sie sich dachten, wie. Tagsüber aber steckten sie in den ohnehin vollen Haaren. Da wurden jegliche Fransen aus dem Gesicht gestrichen, die rote Pracht stand ihnen wie eine Flamme und sie leckten sich. Es waren die Kater mit den weißen Pfoten entlaufen und manche hielten sie als Köder auf, denn der hatte was in ihrer Hand und so wischte sie sich den Schmerz und klar und klar und klar und war leicht und klar und klar. Sie mussten eben den Faden am Ende gehabt haben und dennoch riss das Schwein etwas zu oft und aus und aus. Denn gänzlich voller Zellen war auch dieses Herz, doch hatten die Artischocken gar nicht die künftige Form. Und auch die Blüten selbst wollte uns an gar nichts. Aber vielleicht richteten sie sich noch einmal gerade Kerzen, denn es schien ihnen nichts ein Leben lang zu stehen. Und am Abend wollten sie daher lieber tanzen gehen laufen. Und die rechten Jungen fingen mit den Hühnchen schlafen an und sie schienen dabei genau über mir auf dem Rücken zu liegen. Doch. Glatt findet der Mann im Bild sich nicht. Gerade ein nächster Pass steht an. Den Himmel hebt aus einem Grund der und ach. Vielleicht ruhen die Augen der Öffentlichkeit, wenn sie sich so grinsen muss oder Welt Natürlichkeit überwiegt. Aber da hört man sie nicht klappern, es beginnt endlich zu schneien und als viele Körper sei es zu begrenzt. Heiße Hahnenfüßchen läuft Hühnchen, Füßchen müssen heiße Prinzessin setzen und nirgends rührte sich. Denn für die meisten Menschen wäre der Montagmorgen zu früh. Manche schliefen sich ja richtig aus. Und nicht um viel wegen wieder hier. Dienstag ist er für seinen Teil mit einem Morgenspaziergang verwandt. Und das ganze Haar, viereckig und klein, und auf der hinteren Fläche, durch Niederland gekommen, zeichnete sich ein einziger Ausgang ab. Und selbst ihr konnte nicht durch den Eingang raus, der sich von mir und her unbemerkt geschlichen. Als ihm daher ein paar wenig näher gekommen, stand auch der Gutsbesitz. Und er nickte und stand. Und kaum hatte er einen Satz vom Boden gemacht, verwandelte die Öffentlichkeit ihren Wunsch in klingenden Münzen. Und wenn wir mit ihr ins Geschäft kommen wollte, führte die Treppe ihn um die Ecke. Und sie öffnete sich so, ganz natürlich. Mit dem Mund klappte es.
Aber Tablette hatte sie nicht, vielleicht zufällig eine. Denn sie kannte ja alle die Krankheiten, die man brauchte, nicht. Und es waren immer nur die blöden Hunde, die die Splitter im Maul hatten. Und die konnten, wie sie grinsten, ihre Gesichtszüge kaum. Ihre Nasen drückten. Und bis zum Platzen durfte es daher nur wenig mehr noch dauern. Schließlich mussten mit ihnen die Nerven durch. Und die saßen, die darauf ihre Beine anziehen wollten, in ihren am Gesäß ziemlich spannenden Hosen, die mit einer weiteren Identität Sorge tragen würden für sie. Die Dürre aber blieb länger. Und ach, der Flüsse Laufdauer. Und wir verblüfften, wir. Schwärmen von Fischen auf Banketten. Und die wechselten einfach die Straßen und schon trafen sie in der Stadt, wo sie das ganze Jahr in gemieteten Häusern lebten, wie übrig Gott. Und endlich in nichts unterschied sich die Welt. Denn da führten die Wege in die gleiche Richtung wie der Strom. Er wurde zur Spielwiese unsere Umwelt und rund um uns waren die Dörfer. Und die konnten sogar direkt durch unseren Garten gehen, denn unser Wappentier nahm allein von der pflanzlichen Nahrung ein bisschen zu. Und so lag die Frucht unserer Arbeit im grünen Herzen. Und so wurde sie immer noch schneller zur bleibenden Erinnerung ans Paradies voller Topfpflanzen, wurzelloser. Und nur die kopflosen Hennen entbehrten jede Natürlichkeit. Manche Situationen gehörten eben doch einer anderen Vergangenheit an. Und so war es wahrscheinlich. Und das ist dann ihre schwere Stimme, die alle überwiegt. Aber, die Nacht war da nicht ruhig geblieben. Und während da weiß ein Salichter geschimmert, hörte man dieselben gelben Zähne im blauen Dunkel klappern. Die Orange blieb zwischendurch extra fruchtig. Und das Tier saugte sich von selbst mit dem Kopf. Und das Wasser schlug über ihn. Na also, das entging es uns nicht. Mit einem langen Zug verschwand zwar der größte Teil der Flüssigkeit, und die Würde, ach, was sie am Ende bekamen, war eine gehörige Tracht. Und hier sahen die beiden Püppchen glatt aus wie die Schwestern und fühlten sich in ihrer Haut nicht mehr. Und sie machten sich auf die Brust einen winzigen Tigerkopf. Und auch, ihr Rückgrat wirkte wie aus. Und schlugen die zwei ihre Beine, wobei. Es beginnt zumeist mit einem ersten Schritt in die Breite, aber örtlich drehte der Sturm, darin die Leibchen der Weibchen fruhen. Kalt sahen sie aus. Und über allen den Schuppen begann es zu schneien. Und man strich daher sich die Haare, als fiele die Nachahmung nicht kurz genug darauf auch aus. Ja, als hätte ein Körper einige Finger an.
Und gut, zumindest sei ein verwertbarer Daumen dabei. Ei?
Wobei?
Ei? Er stopfte mit beiden Händen etwas wütend um das kleine bisschen.
Die Rinde blieb im Hals, weil der Holz.
Und es hing kopfüber vom Galgen.
Das war Leichte Reisen von einem Ende der Erde von Lisa Spalt. Nächste Woche gibt's ein Audio-Research von Georg Hartl mit dem nicht ganz leicht über die Lippen zu bekommenden Titel Pratyaksa Anumana Agma Pramanani, der aus Yogasuren entlehnt ist. Einfacher ist da schon die Theorie hinter der Sendung, in der ein Weltempfänger das Soundmaterial für eine Musikproduktion liefert. Technik der heutigen Sendung Robert Simlinger. Redaktion Elisabeth Zimmermann. Als Moderator und Gestalter der Sendung verabschiedet sich Andreas Wolf und der wünscht allen Hörerinnen und Hörern von Radio Österreich International und Österreich 1 noch eine angenehme Nacht.